Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Peter Kremsner ist ein international renommierter Infektiologe und Virusexperte. Er ist Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Universitätsklinik in Tübingen. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1. Leute, guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wir haben vor ein paar Jahren schon mal miteinander Sendung gemacht. Damals gab es keine Plexiglasscheibe zwischen uns. Jetzt haben wir die. Bringt die überhaupt was?
Ja, die bringt sehr viel. Wir können uns nicht anspucken.
Was wäre, wenn?
Wenn wir dann einer von uns infiziert werden, dann wäre die Chance hoch, dass der andere das dann auch in 3 bis 5 Tagen merken wird.
Wir haben beide keinen Mundschutz. Hätten wir einen, würde das unsere Sicherheit erhöhen?
Ja, selbst normaler Mundschutz bringt schon sehr viel. Es gibt dann so ganz besondere Masken, aber selbst ein normaler Mundschutz bringt sehr viel im täglichen Umgang. Und natürlich diese Abstandseinhaltung von ungefähr 1,5 Metern.
Das heißt, bei Ihrer alltäglichen Arbeit in der Klinik haben Sie Mundschutz?
Auf jeden Fall, genau. Ja. Aber nicht im Büro und wenn man so zu zweit irgendwo sich trifft, da hält man Abstand.
Wie viel Prozent Ihrer täglichen Arbeit beschäftigt sich inzwischen mit Corona?
Es wird immer mehr. Gefühlt sind es 100%, obwohl es nicht ganz stimmt, aber bestimmt 20% bis 80%.
Unser aller Leben hat sich dramatisch verändert, für viele auch die Arbeitssituation. Wie sieht beides bei Ihnen persönlich aus?
Ja, zu Hause habe ich es sehr schön und auch interessant, weil die ganze Familie seit langem wieder zusammengekommen ist. Die Kinder studieren, sind auch keine Kinder mehr, sondern eben Erwachsene, mittlerweile 19, 19 und 20. Und die sind jetzt wieder da und wir haben es eigentlich sehr gemütlich. Das passt alles und ja, wir haben auch ein bisschen Auslauf im Garten, also das ist wunderbar. Im Büro ist es jetzt nicht viel anders, als es sonst auch ist und in der Aktivität, die ich sonst mache, hat sich nicht sehr viel geändert, außer dass alles hektischer ist, dass ich anstatt 100 Elektropostnachrichten jetzt bis zu 500 am Tag kriege mit entsprechenden Anhängen. Es ist fast nicht mehr zu schaffen.
Was die Sicherungs- und Schutzmaßnahmen in der Klinik angeht, da hat sich vermutlich auch einiges geändert, beginnend damit, dass die Besucher nicht mehr zu ihren kranken Familienangehörigen dürfen.
Genau, wir haben am Universitätsklinikum Tübingen ein praktisch 100%iges Besucherverbot mit ein paar Ausnahmen in der Kinderklinik. Aber ansonsten ist das so. Noch dazu sind unsere Ambulanzen, also fast alle, mittlerweile geschlossen oder auf Notbetrieb umgestellt. Wir haben zum Beispiel in der Tropenmedizin unsere reisemedizinische Ambulanz und auch für die Patienten nur für Notfälle mehr geöffnet und auch unsere Impfambulanz ist praktisch geschlossen, aber für dringende Impfungen, Tollwut und wenn jemand jetzt auch noch Pneumokokken oder anderes will, geht es schon noch, aber wir sind praktisch, was die normale Versorgung angeht, zu.
Was die Möglichkeiten für Sie, für die Ärztinnen und Ärzte, für die Schwestern, für die Pfleger angeht, sich mit Mundschutz und mit was auch immer zu schützen, da gab es ja in den vergangenen Wochen einfach Defizite. Sind diese Defizite beseitigt? Können Sie sich inzwischen ausreichend an Ihrer Klinik schützen?
Am Universitätsklinikum Tübingen haben wir keine Engpässe, die bedrohlich sind. Natürlich würden wir gerne noch mehr Vorräte haben in Zeiten wie diesen, aber im Moment ist das kein Problem. Wir haben ausreichend Materialien, was das angeht. Und da sehe ich kein Problem. Woanders ist es aber durchaus schon prekär.
Ansonsten warten Sie oder rechnen Sie vermutlich mit dem großen Ansturm, der wie ausfallen wird? Wagen Sie eine Prophezeiung?
Ja, ich will keine wagen. Ich weiß es nicht. Die Kurve hier zu Lande, auch in Baden-Württemberg, steigt noch rasant an, dramatisch an. Ein richtiges Ende ist nicht in Sicht. Aber wenn man ansieht, wie es in Italien ist, nach Katastrophe, immer noch Katastrophe, aber da ist ein ganz klares Abflachen der Infektionskurve zu sehen. Auch in Österreich bereits gibt es einen deutlichen Abfall des Anstiegs der Neuinfektionen. Und insofern sehe ich, wenn die Maßnahmen eingehalten werden, dann wird es was werden.
dieses Coronavirus, das unser Leben so dramatisch verändert und auch schon verändert hat. Wie gut ist es inzwischen entschlüsselt?
Ja, man kennt es sehr gut inzwischen. Es gibt da große Virologen und ich bin im Grunde eigentlich kein Virologe, sondern Infektiologe und Tropenmediziner, aber die haben da gute Arbeit geleistet und das sehr gut entschlüsselt. Wir wissen, wie das aussieht, wie die Sequenzen sind. Wir wissen, wo es Angriffsflächen gibt für Medikamente, wie man Impfstoffe herstellen kann. Das hat sehr geholfen und ist schon sehr früh in der allerersten Phase des Ausbruchs bekannt gewesen und es wird immer besser bekannt.
Wenn Sie sagen allererste Phase, hat man nicht doch ein Stück weit dieses Virus unterschätzt und gedacht, was da auf irgendeinem Karnickelmarkt in der chinesischen Provinz passiert, betrifft uns nicht?
Ja, am Anfang sind unsere Wetten oder ja, Diskussionen da sehr unterschiedlich gewesen. Die einen haben gemeint, oh, naja, sieht aus wie ein zweites SARS. Mhm. Das kaum hat es begonnen, da vor 14 Jahren oder so, war es wieder weg. Das war nun nicht so und die anderen haben recht behalten, die meinten, das wird sich ausbreiten. Und es hat sich dann ausgebreitet, zuerst in China und Asien und jetzt weltweit.
Und das ist auch das wirklich Gefährlichste, dieses Virus, dass es halt so hoch ansteckend ist?
Das ist ein Problem, dass es sich so gut, sehr wahrscheinlich von, also ganz sicher von Tieren kommen, sehr wahrscheinlich von Fledermäusen kommend, in den Menschen jetzt katapultiert hat und da sich anscheinend wunderbar angepasst hat. Mhm. Und die Übertragung von Mensch zu Mensch klappt 1A und es sieht so aus, dass diese Infektionsrate etwa 2,5 ist. Das heißt, ein Mensch steckt etwa 2,5 andere an und das ist durchaus stattlich.
Warum sind die Verläufe so unterschiedlich? Der eine hat überhaupt keine Symptome und der andere stirbt?
Das trifft bei jeder Infektionskrankheit zu. Tuberkulose ist das beste Beispiel. 2,5 Milliarden sind infiziert und werden nie krank und 1 Million stirbt pro Jahr. Genauso ist es jetzt bei SARS-CoV-2, wo sehr viele, gerade die Kinder und die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, das möglicherweise auch vielfach ja, unbemerkt haben, zweimal hüsteln oder kaum krank sind. Und ja, je älter man wird, je mehr Krankheiten man schon hat, desto anfälliger wird man, desto mehr wird man krank und auch desto eher kann man schwer erkranken.
Und der Umstand, dass auch Jugendliche sterben, dass junge Erwachsene sterben ohne Vorerkrankungen, sind dann die Ausnahme von der Regel?
Das sind ganz klar die Ausnahmen. Oh, so viel können wir jetzt schon sagen. Derzeitig ist das die große Ausnahme.
Was mir auffällt und wofür ich persönlich überhaupt keine Erklärung habe, sind diese total unterschiedlichen Todesraten. Also Beispiel Deutschland, aktuelle Zahl, 43.000 Infizierte, 264 Tote, macht eine Mortalitätsrate von 0,6%. In Italien ist es viel, viel höher. Warum?
Ja, das sind die blanken Zahlen. Das Problem ist hier der Nenner. Das heißt, die Grundbevölkerung, die erfasst und getestet wird. Wenn man in einer Bevölkerung sehr viele Menschen testet, dann hat man alle drin, auch die Kinder, die Jugendlichen, all die, die kaum oder fast nicht erkranken, aber man weiß, wie viele infiziert sind. Mitsamt den Schwerkranken, die praktisch immer getestet werden. Wenn man nun weniger testet, und das sind dann wie zum Beispiel in Italien die moderat bis Schwerkranken ausschließlich, zum Teil sogar nach dem Tod, dann hat man das Problem, dass man eine sehr hohe Letalität hat. Aber der Nenner ist unterschiedlich, das heißt die Bevölkerung, die man getestet hat, ist unterschiedlich.
Wir wollten darüber reden, warum es keine Medikamente oder keine speziell wirksamen Medikamente gegen das Coronavirus gibt. Erklärung, Herr Kremsner?
Ja, die Erkrankung kennen wir ja erst seit etwa 3 Monaten. Mhm. Covid-19 ist etwas ganz Neues für uns alle und folglich kann es gar noch keine Medikamente geben. Es gibt aber eine große Serie von bestimmt 20 oder 30, die Liste wird täglich länger, Kandidatenmedikamenten, also auch zum Teil ernstzunehmenden, die zum Beispiel im Reagenzglas gute Ergebnisse gebracht haben, das Virus da behindern können, abtöten können, die in ersten Fallserien und Beobachtungen bei Heilversuchen am Menschen sogar Wirkung scheinbar zeigen.
Aber sind Kandidatenmedikamente Medikamente, die in der Erprobung sind oder bereits vorhandene Medikamente?
Es gibt beides. Es gibt jetzt welche, die schon auf dem Markt sind für andere Indikationen, wie zum Beispiel die Malaria. Mhm. Und es gibt dann welche, die noch in der klinischen Prüfphase sind, also noch entwickelt werden, meistens für andere Viruserkrankungen wie die Grippe zum Beispiel, auch Ebola und anderes, aber die sind noch nicht auf dem Markt und erhältlich. Ja. Und dann gibt es andere, die sind sogar in der Präklinik, also das wird dann noch eine Weile dauern.
Was Malaria-Medikamente angeht, Trump ist ja in den USA vorgeprescht und hat gesagt, es gäbe ein Wundermittel und ein Geschenk Gottes, ein Medikament namens Chloroquin.
Es gibt das Chloroquin und auch Hydroxychloroquin, das sind Verwandte, die wir gerade als Malariologen, das ist ja eigentlich meine hauptbeforschte Erkrankung, sehr gut kennen. Seit 80 Jahren ist das bekannt auf dem Markt.
Das haben Sie auch schon genommen, weil Sie ja mal Malaria hatten?
Genau, ich habe es selbst auch schon genommen, am eigenen Leibe verspürt. Aha. Und ich habe es Hunderten, ja Tausenden Patienten auch schon verabreicht. Es wird auch in der Chemoprophylaxe immer noch eingesetzt, in Gebieten, wo eben die Parasiten noch nicht resistent sind. Also ist ein Mittel, das wir seit langem kennen, das inzwischen auch bei Autoimmunerkrankungen eingesetzt wird. Und das ein Kandidat ist für die Behandlung von Covid-19 und das haben wir auch ausgewählt in Deutschland als erste, um Studien damit zu machen.
Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, der amerikanische Chef-Virologe seinem Präsidenten ein Stück weit widersprochen hat und gesagt, man könne nicht von einem Wundermittel sprechen, man wisse es noch nicht.
Genau das ist richtig und genau das ist jetzt wichtig auch herauszufinden. Es gibt diese vielversprechenden ersten Befunde, aber die sind alle so, dass es gut gehen kann, dass es nichts bringen kann und dass es sogar auch noch immer schaden kann. Es wird jetzt schon wild eingesetzt bei sehr vielen Patienten als Heilversuch. Und man kann nicht wissen, ob man damit nicht auch schadet. Ich fürchte, da es in China und auch jetzt in Italien, in Frankreich zum Teil, sehr hoch dosiert bei sehr schwer Kranken eingesetzt wurde, dass man da auch schon geschadet hat. Genau das wollen wir jetzt mit den Studien, die wir beginnen, herausfinden.
Wobei Sie da nicht sehr viel Zeit haben, um zu Ergebnissen zu kommen. Es gibt ja noch Medikamente gegen AIDS, gegen Ebola, gegen Rheuma, Medikamente gegen Lungenfibrose. Haben Sie die Hoffnung, dass wenn man diese Medikamente jetzt gegen Corona einsetzt, die was bringen?
Es wird im Moment sehr viel zur Testung vorbereitet. Es gibt zwei große Ansätze, die verfolgt werden. Einerseits ist das Remdesivir, ein antivirales Mittel, das in einer großen multizentrischen Studie weltweit geprüft wird. Und der zweite Kandidat, der erfolgversprechend ist, ist das Hydroxychloroquin, das wir in einer großen Studie, die wir jetzt beginnen, aus Tübingen koordiniert in Deutschland testen. Gleichzeitig gibt es eine Testserie, die nächste Woche anlaufen wird in Amerika. Wir stimmen uns da ab, aber das sind die zwei großen Mittel. Andere sind in Planung.
Wieder sehr viele Fragen von Hörerinnen und Hörern. Wir versuchen ein paar kurz zu beantworten. Erste Frage, wie lang ist ein Infizierter ansteckend?
Naja, genau können wir es nicht sagen, aber es kann Tage sein bis zu 2 Wochen und vielleicht sogar länger. Im Schnitt würde ich einfach jetzt schätzen, aber das sind Schätzungen, so 7 bis 10 Tage maximal.
Sind an Corona Verstorbene ansteckend?
Ja, nur vielleicht direkt nach dem Tod und wenn man sich dann sehr intensiv mit denen befasst.
Eine Hörerfrage geht ganz weit weg. Trauen Sie den Zahlen aus China?
Eine schwierige Sache. Ganz würde ich sagen nicht, aber im Wesentlichen schon, dass nämlich die Pandemie dort zu einer Verlangsamung gekommen ist, dass die Zahlen ganz klar abgenommen haben. Südkorea wäre ein besseres Beispiel. Da glaube ich, dass die Zahlen 1:1 stimmen und das wäre auch ein Modell für uns.
Was machen die Südkoreaner gut?
Im Detail weiß ich es nicht, aber sie haben eine sehr schnelle Maßnahmenkatalog gemacht und dann auch eingehalten und sehr gut alle Infizierten erfasst und sehr gut alle Kontaktpersonen erfasst und das auch über Dinge, wie es hier vielleicht nicht möglich wäre, das weiß ich datenschutzrechtlich nicht, aber die haben das gut in den Griff gekriegt. Auf der anderen Seite sind sie auch umgeben nur von ihrem kommunistischen Partner im Norden und rundherum sonst vom Meer.
Wir sollten noch ein paar Sätze verlieren über die große Medikamentenstudie der Universitätsklinik in Tübingen, in die Sie maßgeblich involviert sind und die heute startet. Was passiert da genau?
Ja, wir haben heute die Studieninitiierung und werden das Hydroxychloroquin, das ist ein Kandidat für die Behandlung von Covid-19-Patienten, testen. Und zwar mit einer Studie, die sehr gut geplant ist und die sozusagen die Königsdisziplin der Studien ist, nämlich eine placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelt verblindete Studie. Besser kann man es nicht machen. Ja. Wir haben ein Placebo und das Hydroxychloroquin, das wir in Kapseln geben, das kann keiner mehr unterscheiden. Weder der Untersuchte noch der Untersucher wissen, was wer kriegt. Und Covid-19-Patienten bekommen das über jeweils 7 Tage. Aha. Und dann schauen wir, wie schnell eine Heilung eintritt einerseits und wie schnell die Eliminierung des Virus funktioniert.
Wann liegen die Ergebnisse dieser Studie vor? Größenordnungsmäßig?
Wenn alles gut geht, können wir in 2-3 Wochen erste Ergebnisse haben. Wir haben auch eine sogenannte Interimsanalyse eingebaut. Die Studie wird gemeinsam mit Stuttgart und Hamburg laufen. Und dann können wir vielleicht erste Ergebnisse haben. Wir sind aber vom Bundesministerium für Gesundheit von höchster Stelle angehalten, diese Studie jetzt auch zu erweitern auf andere Krankenhäuser und auch auf ambulante Patienten, was wir umgehend in der nächsten Woche versuchen werden.
Wenn diese Studie erfolgreich ist, im Sinne, dieses Medikament wirkt, hätten wir dann eine fundamentale Lösung aller Probleme?
Ja, fundamental würde ich sie nicht bezeichnen, aber wir hätten eine Behandlung, die dann wirkt. Und die Chance ist da. Wir haben eine gute Hypothese, dass dieses Medikament wirken kann. Es kann aber auch sein, dass es keinen Effekt hat und es kann auch sein, dass es eher schadet. All das werden wir schnell sehen und wenn die Effekte stark sind, werden wir die Studie abbrechen und dann werden wir sagen, bloß nicht nehmen oder das ist es jetzt, was man bei solchen Patienten einsetzen kann.
Wir hatten Anfang der Woche den Ministerpräsidenten zu Gast, der große Hoffnung geäußert hat im Hinblick auf eine Impfung und gesagt hat, ihm hätten auch Fachleute gesagt, dass man möglicherweise diese Impfung früher bekommen könne als jetzt im Frühjahr 2021. Wie sehen Sie das?
Wir sind dran, also nicht nur wir, sondern sehr viele andere auch. Es gibt etwa 25 Impfstoffkandidaten, die ernst zu nehmen sind. Die ersten Versuche gehen langsam los. Wir selbst haben auch eine enge Zusammenarbeit mit CureVac und mit einer dänischen Firma. Mit CureVac werden wir im Juni starten. Das ist ein sehr vielversprechender Ansatz, eine RNA-basierte Impfung, wo wir hoffen und glauben, dass wir sehr rasch sehr gute Ergebnisse erzielen können, wenn alles passt und dann vielleicht schon im Herbst so weit sind, dass wir das in größeren Studien einsetzen können und dann zu einer vorläufigen Zulassung kommen. Das heißt, vielleicht klappt es im Herbst, spätestens im Winter, wenn nichts krachend dazwischen kommt.
Was sagt Ihnen Ihr Gefühl, was sagt Ihnen Ihre Erfahrung? Sie haben immerhin ja einen Impfstoff gegen Ebola entwickelt, der dann ja auch sehr erfolgreich war.
Ja, wir haben bei vielen Impfstoffentwicklungen schon mitgemacht. Bei der Ebola-Impfstoffentwicklung waren wir ganz vorne mit dabei. Auch das ging sehr schnell. Auch das ging so schnell, wie es üblicherweise nicht geht. Und der Impfstoff ist inzwischen zugelassen für den Einsatz bei Ausbrüchen und der hat auch schon bei einigen Ausbrüchen jetzt eine gute Wirkung gezeigt und das hat funktioniert. Jetzt geht es aber noch schneller.
Wenn es schneller geht, bedeutet es, dass man bestimmte Standards, auch Sicherheitsstandards, die man sonst bei Impfungen oder bei Neuimpfungen hat, ein bisschen runter senkt, damit sozusagen, oder man bestimmte Nebenwirkungen vielleicht in Kauf nimmt, um das gesamtgesellschaftliche, um den gesamtgesellschaftlichen Nutzen dann dagegen zu stellen und von daher die Entscheidung einfach ist?
Ich finde, dass wir die Standards nicht senken sollten, aber dass wir Pingeligkeit hintanstellen sollten. Jeder letzte Zettel, und man braucht ungefähr 1001 Nachweise, um eine klinische Studie durchzuführen, kann jetzt auch bitte nachgereicht werden. Und genauso sehen es die Zulassungsbehörden, wenigstens in Deutschland, und ich höre Ähnliches aus anderen EU-Ländern, dass jetzt erstens alles sehr, sehr schnell geht. Und wir haben mit unseren Therapiestudien und Impfstudien, die wir jetzt vorbereitet haben, sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Paul-Ehrlich-Institut einerseits, mit dem B-Pharm andererseits in Bonn. Und die haben gezeigt, dass es auch toll gehen kann innerhalb von kürzester Zeit. Also praktisch einem Tag haben wir die Antwort bekommen. Genauso bei der Ethikkommission in Tübingen. Sachen, die sonst 2 Monate, zum Teil 6 Monate dauern, sind jetzt in einem Tag möglich.
Was ist das Ziel einer Impfung? Eine Impfung für Deutschland, eine Impfung für Europa oder eine Impfung für die ganze Welt?
Ziel muss sein, dass wir eine Impfung haben, vielleicht sogar mehrere, die überall einsetzbar sind. Wir können das Problem Covid-19 nur weltweit angehen. Und in der EU können wir ein Modell dafür sein, dass wir das gemeinsam anpacken. Auch jetzt bei den Maßnahmen und auch später dann bei dem Einsatz der Impfungen. Wenn wir gewisse Bevölkerungsgruppen zu wahrscheinlich 2/3 wird möglicherweise reichen, durchimpfen, dann ist Covid-19 verloren.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Professor Peter Kremsner. Infektiologen und Virologen wie Sie sind momentan außerordentlich gefragte Gesprächspartner und was die Politik und was Entscheidungen durch die Politik angeht, auch sehr einflussreich. Hätten Sie jemals gedacht, dass Sie und Ihre Kollegen in so eine Position kommen?
Ja, das haben wir uns alle nicht gewünscht. Jetzt ist es so, dass wir Empfehlungen, Ratschläge abgeben müssen. Die Umsetzung liegt bei den Politikern. Ich wollte im Moment kein Politiker sein. Mir reicht es schon, Infektiologe zu sein in Zeiten wie diesen.
Wie aus Ihrer Perspektive, wie einig ist sich die Wissenschaft, wie einig sind sich Virologen, Infektiologen über die Einschätzung dieses Coronavirus?
Ja, die Einigkeit ist ziemlich gut. Wir können jetzt mit jeder Woche besser einschätzen, wie das Virus sich darstellt, wie mögliche Medikamente wirken könnten, wie Impfstoffe hergestellt werden könnten, wie die Letalität ist etc. Ich denke, da herrscht im Wesentlichen Einigkeit.
Es gibt, was die Zahlen angeht, den Unterschied zwischen dem, was das Robert-Koch-Institut in Berlin veröffentlicht und sagt, und dem, was aus Amerika kommt, von der Johns Hopkins Universität. Wie ist diese Differenz zu erklären?
Ja, die Unterschiede sind nicht so groß. Im Wesentlichen stimmen die Zahlen sehr gut überein. Und diese John Hopkins Überwachungsseite, die richtet sich ja auch nach den nationalen Seiten, nach regionalen Seiten und nach händisch eingegebenen Fällen und Todesfällen. Also die versuchen einfach alles, was sie kriegen können, was seriös ist, da zusammenzufügen.
Was die Einschätzung des Virus angeht und was die Maßnahmen gegen das Virus angeht, da gibt's ja 2 Extrempositionen, also die chinesische Position, die alle Leute erstmal einsperrt, und dann diese Herdenimmunisierung, auf die, glaube ich, die Schweden zumindest eine Zeit lang mal gesetzt haben. Wie sehen Sie das?
Ja, beides sind Extrempositionen. Wir nähern uns jetzt ja der ersten an, wie es uns die Koreaner und vor allem die Chinesen auch vorgemacht haben, wie es die Österreicher schon vor Bayern und Baden-Württemberg gemacht haben.
Ich glaube im Moment, was die Zahlen angeht.
Die Tendenzen sind erfolgreich. In China sehr deutlich, in Südkorea noch deutlicher. Auch in Österreich gibt es eine Abflachung der Kurve. Ich hoffe und nehme an, dass wir das auch nächste Woche sehen werden hier, wenn die Maßnahmen eingehalten werden. Wir haben gar keine andere Möglichkeit mehr. Wenn wir die Herdenimmunität walten lassen, wird es zu einem Kollaps des Gesundheitssystems kommen und zu sehr vielen Todesfällen, vor allem bei den alten Leuten.
Wenn Sie nach Italien, wenn Sie nach Spanien gucken, um nur mal in Europa zu bleiben, werden die das Problem noch mal in den Griff bekommen?
Die werden es in den Griff kriegen, aber es wird einen hohen Blutzoll geben, das ist jetzt schon klar. Es geht auch noch weiter, aber in Italien flacht die Kurve ab und wir hoffen und wir glauben auch, dass das die Lage sich wieder bessern wird.
Wagen Sie zu prognostizieren, wie es in den Vereinigten Staaten von Amerika weitergehen wird?
Ja, im Moment sieht es sehr schlecht aus. Die Kurve, also der Anstieg der Infektionsraten, auch der Todesraten ist dramatisch. Und das amerikanische Gesundheitssystem kennend, ist da Schlimmes vorherzusagen.
Dann gibt es einen Kontinent, der Ihnen persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist Afrika. Sie sind ja auch Ehrenbürger von Gabun. Wie sind Sie eigentlich zu dieser Ehre gekommen, wenn ich fragen darf?
Naja, also Ehrenbürger ist vielleicht auch übertrieben. Der Staatspräsident hat mich gefragt und gebeten, Bürger von Gabun zu werden, was ich dann natürlich mit all den Hürden, die man hat als europäischer Staatsangehöriger, habe ich aber dann die Doppelstaatsbürgerschaft sehr gerne angenommen. Ich arbeite schon seit 30 Jahren in Gabun und leite da das Forschungszentrum am Albert-Schweitzer-Hospital in Lambarene.
Was Afrika angeht, werden wir apokalyptische Bilder kriegen im Sommer?
Das ist auch schwer vorherzusagen. Ganz sicher ist, dass es Afrika schon getroffen hat, dass es Afrika schwer treffen wird. Und gerade in der Gesundheitssystemsituation mit den vielen anderen Krankheiten wie Malaria, wie Tuberkulose, kann Covid-19 da schlimm zuschlagen.
Wir haben inzwischen sehr, sehr viele Fragen von SBR1-Hörerinnen und Hörern reinbekommen, wie nicht anders zu erwarten. Sehr fundierte, sehr klare, sehr präzise, auch sehr detailreiche Fragen. Ein paar davon haben wir schon, oder etliche davon, denke ich, haben wir auch im Laufe der Sendung schon beantworten können. Es gibt auch viele Hörer, die im Übrigen ihren nicht vorhandenen Hut ziehen vor Ihnen, vor anderen Ärzten, vor Schwestern, vor Pflegern, die in den Krankenhäusern ganz tolle Arbeit leisten, aber da bin ich vermutlich nicht der Allererste, der Ihnen das sagt.
Ja, wir bedanken uns dafür und wir machen weiter, obwohl die Zeiten natürlich jetzt im Moment sehr hart sind.
Ist es eigentlich auch für diejenigen, die weiß Gott nicht gut bezahlt werden, für Krankenschwestern und Pfleger, ist das für Sie eine Motivation, dieses Lob und diese Anerkennung, diese Wertschätzung, sich da noch mehr zu engagieren?
Das ist ganz wichtig. Das gibt Auftrieb und Motivation in dieser Zeit. Und die direkten Pflege- und auch ärztlichen Berufe sind natürlich ganz klar am Patienten. Aber es gibt auch die Putztrupps. Es gibt andere, die unmittelbar rund um Patienten in den Krankenhäusern und da, wo es auch Infektionsgefahr gibt, arbeiten. Auch die sollte man nennen.
Dann möchte ein Hörer wissen, ob Sie, wenn es jetzt darum geht, schnell ein Medikament zu entwickeln, schnell eine Impfung hinzukriegen, ob Sie da auch die notwendigen Gelder, die Forschungsgelder bekommen?
Im Moment ist sehr vieles sehr schnell möglich und auch hierbei ist es so, dass unser Forschungsministerium und auch das Gesundheitsministerium jetzt sehr schnell und sehr unbürokratisch Gelder zur Verfügung stellen, dass wir diese Studien, von denen wir schon gesprochen haben, einerseits die Medikamentenstudien, andererseits in Vorbereitung die Impfstudien durchführen können. Unglaublich rasche Bewilligungszeiten und das ist super. Die Europäische Union übrigens auch.
Wie sieht Ihre Erfahrung als Arzt, als Wissenschaftler mit den Politikern aus, was so die letzten Wochen angeht?
Ja, es gibt sehr konstruktive Gespräche. Es gibt ein großes Miteinander, so würde ich das bezeichnen, sowohl in der Kollegenschaft wie auch natürlich jetzt mit den Politikern und mit allen, die Verantwortung tragen müssen.
Das heißt, es gibt eigentlich dann auch flächendeckend ein großes Maß an Ernsthaftigkeit und ein großes Maß an Verantwortungsbewusstsein?
Das kann man ganz sicher im Moment so sagen. Ich glaube, dass wir im Moment weniger scherzen als sonst. Selbst mir kommen weniger Witze über die Lippen in diesen Tagen.
Was ist die Horrorvorstellung für einen Arzt, dass er, wie in Italien bereits passiert, irgendwann mal eine Entscheidung treffen muss, wer beatmet werden kann oder wer beatmet werden darf und wer nicht?
Das wäre natürlich sehr unangenehm für alle Beteiligten, ist aber in Katastrophensituationen der Fall. In manchen afrikanischen Ländern, wo ich auch schon gearbeitet habe, habe ich das auch mitbekommen, dass man dann entscheiden muss, wen man behandelt, um möglichst viel Erfolg mit Aktionen zu erzielen.
Ja. Was sind da die wichtigsten?
Sind wir sicher noch nicht. In Deutschland sind wir da noch weit davon entfernt. Und ich hoffe, dass wir mit den Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden von der Politik, nicht so weit kommen werden.
Ganz kurz noch, nach welchen Kriterien wird in Afrika entschieden bei dieser Frage?
Ja, nicht nur in Afrika, sondern bei jeder Katastrophe muss man entscheiden, gibt es solche, die noch weghumpeln können und ein bisschen irgendwo was abgekriegt haben, die lässt man alleine, da passiert sowieso nichts. Und gibt es dann solche, die praktisch tot sind, wo man sieht, da geht auch nichts mehr, die müssen sterben. Und dann versucht man sich auf diese mittlere Gruppe zu konzentrieren, wo man medizinisch was ausrichten kann.
Wir gucken, so schwer es uns fällt, in die Zukunft. Die Einschränkungen gehen jetzt bis nach Ostern vermutlich. Man nimmt die Osterferien noch mit und guckt zwischenzeitlich, wie sich die Zahlen entwickeln. Und dann?
Das kann ich nicht beantworten. Wir werden sehen, wie sich die Infektionszahlen in den nächsten ein, zwei Wochen entwickeln. Und dann kann man informiert darüber eine Aussage machen, ob es dann wieder eine Lockerung der Maßnahmen gibt oder ob wir weitermachen müssen. Unendlich können wir nicht weitermachen, das ist schon klar.
Dann eben, unendlich geht nicht, läuft ja jetzt schon eine Uhr, die tickt. Man kann natürlich auch eine Gesellschaft und ein Wirtschaftssystem komplett an die Wand fahren und dann ist gar nichts mehr da. Also muss es ja und gibt es sicherlich auch Strategien, wie man das verhindert und wie man diese beiden Geschichten austariert. Gesundheit auf der einen Seite und Wirtschaft auf der anderen Seite.
Korea hat es vorgemacht. Die haben das gut in den Griff gekriegt. Es gibt fast keine Neuinfektionen mehr da. Und alle neuen werden so nachuntersucht und alle Kontakte ebenfalls, dass es scheinbar funktioniert und die Wirtschaft kann wieder anlaufen. Das sollten wir auch so hinkriegen. Und wir können es aber nicht allein hinkriegen. Weder in Baden-Württemberg noch in Deutschland. Wir müssen es wenigstens sehr gut in der EU koordinieren. Und dann können wir das vormachen. Und wenn wir das hinkriegen, dann sehe ich die Möglichkeit, dass das auch funktioniert. Wir können in Tschechien nicht das eine machen und in Frankreich das andere. Das wird nicht klappen. Und wenn wir die Grenzen schließen, das ist auch nicht in Ordnung.
Wir haben die Grenzen aber schon geschlossen und es gibt ja, was die letzten Wochen angeht, einen deutlichen Trend Richtung Nationalstaat und Dichtmachen. Wie wollen Sie das aufbrechen?
Ja, ich bin nicht der Richtige dafür, aber wenn es nach mir ginge, gäbe es keine Nationalstaaten mehr. Die EU ist für mich ein Vorbild politisch gesehen und wir können gemeinsam in Vielfalt stark sein und das können wir jetzt in dieser schweren Zeit auch beweisen.
Das Virus macht nicht vor Grenzen Halt. Wovor macht es Halt?
Vor einer Impfung.
Die wann kommen wird?
Ja, vielleicht schaffen wir es im Herbst. Im Winter sollte es soweit sein, dass es eine gut verträgliche, sichere und auch wirksame Impfung gibt. Vielleicht sogar, wahrscheinlich sogar mehrere.
Das wäre nicht die Lösung aller Probleme, aber schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt, oder?
Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, wenn wir eine Impfung haben, die wirklich funktioniert und 80-100% wirksam ist. Das kann man erzielen, das ist ein Wunsch, aber das ist möglich. Dann würde man damit vielleicht 50%, vielleicht 70% der Bevölkerung impfen müssen, um Covid-19 den Garaus zu machen.
Und an dieser Impfung arbeiten Sie persönlich, Ihre Leute in Tübingen, andere Wissenschaftler sehr intensiv und versprochen, wenn die Impfung da ist, machen wir die nächste Sendung zusammen.
Das freut mich.
Wie würden Sie Ihre momentane Gefühlslage einschätzen? Eher positiv, eher optimistisch, eher pessimistisch?
Ja, ich bezeichne mich selbst als Optimist. Meine Liebste manchmal auch bezeichnet mich als Pessimist, aber es ist so eine gute Mischung, glaube ich. Ich fürchte mich ein bisschen vor den Kollateralschäden, wenn wir zu lange alles schließen. Covid-19 werden wir in den Griff kriegen als Infektionskrankheit.
Das meißeln wir jetzt in Stein. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört. SWR.